herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischenruf, wenn's gesagt werden muss. Wir haben heute zwei ganz besondere Gäste da. Heute geht es nämlich um Sport. Und mit dabei ist der Physiotherapeut und Osteopath Jochen Gehring. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und außerdem mit dabei ist ein Sportkollege, Herr Rönnau.
Vielen Dank für die Einladung.
Genau, dass wir hier in einen schönen sportlichen Austausch kommen. Und bevor wir mit den Fragen losgehen und die Person hinter dem Mikrofon kennenlernen, möchte ich euch nochmal mit auf eine Gedankenreise nehmen. Stellt euch vor, ihr steht am Start. Es ist kalt, der Schnee knirscht, dein Körper ist angespannt. Du weißt, gleich geht es los. Nicht um eine Note, nicht um einen Test, sondern um alles, wofür du monatelang gekämpft hast. Jochen, du bist nicht nur Physiotherapeut und Osteopath, sondern außerdem betreust du die Paranationalmannschaft Ski Alpin. Und kannst uns damit auch einen Einblick hinter die Kulissen von so einem wichtigen Wettkampf geben. Und du bist sehr nah dran an den Menschen, an den Gefühlen. Also es ist nicht nur Technik, Körper, Training, sondern auch viel Emotion. Bevor wir jetzt also über Medaillen sprechen, möchten wir gerne dich als Mensch kennenlernen. Erinnerst du dich an den Moment, in dem du wusstest, das hier ist mehr als ein Job für mich?
Also einen genauen Moment nicht, aber mir wurde irgendwann sehr früh in meiner beruflichen Laufbahn klar, dass es schön ist, wenn man Menschen hilft und die dann berichten, dass es ihnen besser geht. Das ist eine sehr schöne Erfahrung und die motiviert natürlich auch, immer wieder gut zu werden oder gut zu bleiben in seinem Beruf.
Für die Schülerinnen und Schüler wäre es vielleicht nochmal hilfreich zu wissen, was eigentlich der Beruf Physiotherapeut und Osteopath eigentlich ist und was man da so am Alltag macht.
Genau. Also Physiotherapeut ist eine dreijährige Ausbildung, die in einer Physiotherapieschule stattfindet. Und danach kann man sich entscheiden, welche Richtung man geht. Also man kann orthopädisch-chirurgisch arbeiten, man kann in der Neurologie arbeiten, man kann mit behinderten Menschen zusammenarbeiten. Und dementsprechend kann man sich dann auch spezialisieren. Also wir haben noch eine Praxis in Balingen und in Biesingen und sind in der Physiotherapie orthopädisch-chirurgisch ausgerichtet. Und die Menschen, die kommen von den Ärzten geschickt mit einer Verordnung, Physiotherapie oder manuelle Therapie, eine bestimmte Technik. Und dann werden die von den Kollegen behandelt. Osteopathie ist eine Behandlungstechnik oder Behandlungsart, aber eigentlich ein anderer Beruf, der aus Amerika kommt. Dr. Andrew Taylor Still hat das entwickelt. In Amerika ein ganz normales Medizinstudium. In Deutschland ein bisschen Probleme mit der Anerkennung. In Deutschland ist sehr viel geregelt. Das ist leider noch nicht so optimal geregelt. Ich habe das so gemacht. Ich habe mich 2004 für die Osteopathie entschieden und habe dann noch berufsbegleitend 5 Jahre lang studiert und 2009 meinen Abschluss gemacht. Und seitdem arbeite ich als Osteopath. Auch mit den Händen. Aber man hat einfach nochmal mehr Systeme. Also als Physiotherapeut bewege ich mich so im muskuloskeletalen Bereich, aber als Osteopath kann ich auch im Nervenbereich arbeiten, im viszeralen, also mit inneren Organen umgehen.
Also ich habe jetzt zum Beispiel, also ich weiß auf jeden Fall von einigen Schülern, die ich betreue, beziehungsweise die ich habe, die dann vielleicht auch mal das eine oder andere Wehwehchen haben. Was genau kommt denn da so zu dir? Also haben die irgendwelche Muskelverhärtungen oder ist irgendwas im Gelenk und wie kannst du das zum Beispiel durch irgendwelche Techniken beheben?
Genau, also im Schulsport, sag ich mal, wenn man sich verletzt, dann kommt man zum Physiotherapeut und das sind oftmals muskuläre oder auch Gelenkprobleme und da gibt es bestimmte Techniken, um den Muskel wieder, naja, je nachdem, was er für eine Verletzung hat, einfach wieder zu sortieren, wieder funktionsfähig zu machen und das gleiche gilt für ein Gelenk. Oftmals gibt es eine Einschränkungen in der Beweglichkeit, Beugedefizit, Streckdefizit und da gibt es dann bestimmte manuelle Techniken, um einfach das Gelenk wieder ja, voll funktionsfähig zu machen.
Und über welchen Zeitraum macht man das dann so? Ist das eine, also so eine einmalige Geschichte oder muss man da 3 Wochen, 4 Wochen oder länger kommen?
Ja, unterschiedlich, je nach Schwierigkeit der Verletzung natürlich. Und in der Regel ist es so, dass man erstmal eine 6er-Verordnung kriegt, also 6-mal Physiotherapie. Das ist gesetzlich auch gedeckelt bei Kassenpatienten, bei Privaten ist wie immer ein bisschen anders. Und je nach Schwierigkeit. Also manchmal reicht tatsächlich mal 6 Behandlungen, aber wenn es natürlich ein Kreuzbandriss ist oder eine schwere Verletzung, dann geht es teilweise über ein halbes Jahr. Mhm.
Und wenn man jetzt zum Beispiel dich verfolgt, so im Alltag, also kannst du da so einen Tagesablauf irgendwie festlegen, wie du so einen Tag startest und wann der bei dir so endet als Osteopath?
Also bei mir, ich habe immer eine Stunde Zeit, um zu behandeln. Und mein Tag ist tatsächlich recht gut getaktet. Das heißt, ich starte in der Regel um 8 bis 12 und dann habe ich eine Mittagspause und dann versuche ich um 18 Uhr Feierabend zu haben, was nicht immer geht. Wenn man im Sport arbeitet, dann muss man auch wieder flexibel sein. Ich habe noch im Fußball ein bisschen was zu tun und auch bei den nicht behinderten Skifahren, sodass man dann immer wieder vor allem über WhatsApp-Nachrichten Infos bekommt. Ich bin verletzt, kannst du mich irgendwann noch reinbringen? Ich habe da schon auch immer wieder Termine geblockt, aber es kommt schon vor, dass ich dann abends oder wann auch immer noch welche hinhänge. Und dann habe ich noch etwas Bürozeit geblockt, weil auch die Bürokratie macht vor uns Osteopathen nicht Halt. Ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber gehört natürlich auch dazu. Aber grundsätzlich würde ich sagen, so 90% meines Alltags verbringe ich mit Behandlungen und habe natürlich auch Besprechungen im Team. Wir haben noch Sportwissenschaftler, die ich irgendwie betreue bei uns hier im Berlin im Körperbau. Und Besprechungen mit, die Anmeldung macht, die Termine einpflegt, um da einfach nochmal, dass wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen. Mhm. Aber grundsätzlich, 85-90% Behandlungen.
Und vielleicht interessiert das ja auch die Schülerinnen oder Schüler, aber sowas stelle ich mir immer so zuerst die Frage, wie unterscheidet sich dann der Tagesablauf im täglichen Alltag zu dem, wie du zum Beispiel im Wettkampf bei der Skinationalmannschaft oder Skialpin?
Also da muss man auch unterscheiden, ich bin natürlich dann nur für das Team da, wenn ich dort bin und wenn ich beim Lehrgang dabei bin, sprich Trainingslager, dann ist es so, dass ich morgens mit auf die Piste gehe und dann sozusagen auch mit anpacke, wo es anzupacken gilt. Und in der Regel stehe ich dann am Start und am Funk und gebe die Läufer durch, frage, ob die Strecke frei ist und dann geht es zum gemeinsamen Mittagessen, da packe ich dann wieder mit an, nehme Ski mit runter oder Stange mit runter, also jeder ist wirklich ein Team. Und beim Mittagessen frage ich dann die Athleten, wer was hat und dann mache ich den Behandlungsplan. Und dann habe ich die Liege auf dem Zimmer und dann bestelle ich die Athleten zu mir und dann hoffe ich, bis zum Abendessen fertig zu sein. Wenn nicht, dann gibt es Abendessen und Besprechung und danach wird dann weiter behandelt, je nachdem, was anfällt.
Und wie betreust du so diese Sportlerinnen und Sportler, die dann irgendwie zu dir kommen? Hast du da irgendwie so eine eigene Routine oder gehst du komplett auf die SportlerInnen ein? Und wie ist auch zum Beispiel, du hast jetzt ja auch sehr viel von Techniken und dass du sehr viel mit Händen arbeitest, aber was ist auch so der vielleicht so ein psychologischer Aspekt, der irgendwie vielleicht mitspielt? Weil wenn ich jetzt mal überlege an mein eigenes Sportstudium, wenn ich mich irgendwo verletzt habe, dann geht man ja doch schon ein bisschen mit Vorsicht in die Sportart rein.
Ja, absolut richtig. Also wir sind schon sehr eng mit den Athleten. Wir sind immer in dem Raum, wenn wir behandeln, also in unserem Hotelzimmer in dem Fall. Wir haben noch so mehrere Physiotherapeuten, die Nationalmannschaft betreuen. Und das Schöne ist, man baut wirklich Vertrauen auf mit den Athleten und man kennt die Athleten tatsächlich in- und auswendig und auch ihre Probleme, die sie seit Jahren mit sich tragen. Wir haben natürlich hier in dem Behindertensport immer Menschen, die irgendwas kompensieren müssen. Wenn jemand nur ein Bein hat, logischerweise dann ist es das andere Bein extrem belastet. Also wir wissen, wo die Athleten ihre Probleme haben und begleiten sie da und haben, wie du sagst, wirklich total enges Verhältnis miteinander und man redet auch viel Privates. Das ist mit Sicherheit so. Und gerade vor den Spielen, jeder aufgeregt und jeder gespannt auf die schönen Spiele endlich in Europa und das kriegt man natürlich auch mit und auch wir Therapeuten sind natürlich auch gespannt und möchten die Athleten bestmöglich dahin begleiten. Natürlich spielt der psychologische Aspekt eine große Rolle. Das ist tatsächlich so. Ja.
Und also das klingt auf jeden Fall jetzt ultra spannend und ich finde auch als Sportler weiß man auf jeden Fall auch zu schätzen, diese Person zu haben oder diese Menschen zu haben, die einem helfen. Hast du denn auch, wenn du jetzt sagst, du machst um 18 Uhr meistens Feierabend, manchmal noch Büroarbeit, auch irgendwie so Aspekte, wo du sagst, okay, ich mache jetzt die und die Sportart, da kann ich abschalten. Bist du dann auch selbst Skifahrer oder machst du was ganz anderes?
Ich fahre auch sehr gerne und leidenschaftlich Ski, tatsächlich. Geht natürlich nur im Winter und auch nicht immer. Aber das ist schon eine absolute Lieblingssportart von mir, Skifahren. Und es ist auch ganz wichtig, glaube ich, dass man dann auch die Sportart, die man betreut, auch selber ausübt. Ich muss ja auf den Ski sein, das heißt, wenn jemand stürzt beim Training, dann muss ich dann mit dem Ski hinfahren können und den schnellstmöglich versorgen und entscheiden, was passiert. Und sonst gehe ich sehr, sehr gerne laufen und habe da auch vor 3-4 Jahren das bisschen intensiviert, weil ich gemerkt habe, das ist auch für den Kopf tut es gut, um einfach abzuschalten. Und das mache ich auch sehr gerne.
Ja, kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben. Ich mache es leider aktuell auch ein bisschen zu wenig, aber hast du da so irgendwie so Aspekte oder Punkte, die dir wichtig sind, wo du aus deiner beruflichen Perspektive so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst? Für die Schülerinnen und Schüler, die sich vielleicht auch ein bisschen schwer tun, vielleicht anzufangen, so ein bisschen Motivation, wie du da vielleicht auch sowohl für Athleten da bist, aber auch aus deiner eigenen Perspektive sprichst. Wie schaffst du das mit diesem stressigen Alltag trotzdem noch zu laufen?
Ja, ist tatsächlich nicht immer so einfach, weil der innere Schweinehund ist natürlich auch da, vor allem, wenn wir rausgucken, wenn es so trübes Wetter ist und wie jetzt aktuell. Aber tatsächlich ist just do it. Also rausgehen, umziehen und loslaufen. Und ich habe für mich irgendwann mal entschieden, ja, manchmal überlegt man Ausreden, nicht laufen zu gehen. Mhm. Und das dauert manchmal länger, wie wenn man sich einfach umzieht und losläuft. Und so handhabe ich das tatsächlich. Ich ziehe mich um und laufe los. Habe dann oftmals selber keinen Bock. Und nach einigen Kilometern finde ich es dann total schön. Ich kann mich an einen Lauf erinnern, wenn ich kurz erzählen darf. Es war abends spät und wir sind dann zu zweit losgelaufen. Schnee, eigentlich haben wir beide waren wir K.O. und da sind wir losgelaufen und dann war es wunderschön. Aber wenn der innere Schweinehund gewonnen hätte, dann wären wir nicht gelaufen. Und ich kann jedem nur raten, auch wenn es vielleicht im Moment, wenn man keine Lust hat, irgendwelchen Sport zu betreiben, einfach mal loslaufen oder was tun und danach fühlt sich einfach gut an und man ist zufrieden oder zufriedener mit sich selber und das ist ein schönes Gefühl.
Was auch hilft, ist, sich zum Beispiel bei einem Lauf, einem Marathon anzumelden als Motivation.
Bin ich total bei dir. Geht mir auch so. Und man braucht Ziele. Mhm. Und darauf kann man dann auch gezielt hinarbeiten. Und bin ich total bei dir. Ja.
Und der Jochen und ich, wir werden im Mai bei dem Stuttgart-Lauf mitmachen. Also meldet euch auch noch an, dann könnt ihr mit uns zusammenlaufen. Herr genau. Ronau. Du auch.
Ja, ich wollte mich dieses Jahr vielleicht für einen Triathlon jetzt habe ich es gesagt, anmelden und ja. Jetzt ist der Druck vielleicht ein bisschen, genau. Bisschen größer.
Ja. Genau, ist ja schön.
Ja, Jochen, du begleitest die Paralympischen Spieler auch hinter den Kulissen. Vielen Schülerinnen und Schülern ist aber vielleicht gar nicht so klar, was sind denn überhaupt die Paralympischen Spiele? Man kennt ja vielleicht nur die Olympischen Spiele. Was sind die Paralympischen Spiele?
Genau, also im Vergleich zu den Olympischen Spielen machen bei den Paralympischen Spielen Menschen mit Behinderungen mit. Also die Teilnehmer haben alle eine Behinderung und deshalb nennt man diese Spiele die Paralympischen Spiele, die immer im Anschluss an die Olympischen Spiele stattfinden.
Mhm. Was sind das für Behinderungen?
Komplett unterschiedlich. Ich kann es nur von unserer Mannschaft reden. Wir haben Athleten mit einem Bein, wir haben Athleten, wo eine Hand fällt. Wir haben Monoskifahrer, die eigentlich im Rollstuhl sich bewegen, die aber dann auf einem Ski im Mono sitzen. Wir haben blinde Skifahrer dabei, also eine bunte Mischung.
Mhm. Ich finde es wirklich beeindruckend, dass die dann Leistungssport trotzdem machen.
Ja, ist total beeindruckend. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn man dann mit denen unterwegs ist, man weiß irgendwann gar nicht mehr, dass die behindert sind. Also ich weiß, in meinem ersten Lehrgang, wo ich dabei war, habe ich gedacht, naja gut, nach dem Frühstück. Für mich war die Zeit schon knapp bis zur Abfahrt. Ich war dann auch eine Minute zu spät. Das stand schon eigentlich nicht mehr machbar. Die wären normal losgefahren. Und die ziehen sich genauso schnell um wie ich. Also unglaublich. Gell? Und man merkt dann wirklich nicht mehr, dass es sich um Menschen mit Behinderung handelt. Und das ist ja genau das Schöne.
Mhm.
Ja, und wir erhoffen uns natürlich jetzt von den Spielen in Cortina, in Mailand, also in Europa, in einem total schönen Wintersportort, dass auch die Paralympischen Spiele eine größere Bühne kriegen für die Bevölkerung, weil ja, du hast auch gesagt, das ist unglaublich, was die leisten, und die haben es auch verdient, respektiert zu werden und auch im Fernsehen gezeigt zu werden. Da hoffen wir auf noch mehr Fernsehzeit und noch mehr Resonanz wie bei den letzten Spielen in Peking.
Ja, schön, schön, dass du das ansprichst. Ja, wenn wir jetzt mal hinter die Kulissen schauen, du bist ja ganz nah an den Menschen dran, das haben wir ja schon gesagt. Du kriegst viel von der Stimmung auch direkt vor dem Wettkampf mit. Wie ist da so die Stimmung?
Ja, tatsächlich sehr angespannt, und auch wir im Team, also das Team hinter dem Team, nenne ich es gerne, sind angespannt, und man wird auch Fan, also ich glaube, man muss auch Fan sein von den eigenen Athleten, und fiebert mit und hilft wirklich überall mit, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und es ist dann auch tatsächlich schön, das am Rand zu verfolgen, und man fiebert mit, gerade beim Slalom, Riesenslalom, wenn es so einen zweiten Lauf gibt, stehe ich dann oftmals unten am Ziel oder oben am Start, je nachdem. Und ja, man ist wirklich auch sehr aufgeregt, oder wenn ich es dann auch im Fernsehen verfolge, man ist total, ja, es ist schön, dass man die Menschen dann, die da im Fernsehen sind, kennt, ist auch ein schönes Gefühl, und man fiebert wirklich mit, tatsächlich.
Ja, dieses Gefühl, Angst, Druck, Zweifel, Aufregung, kennt vielleicht viele Schülerinnen und Schüler auch aus ihrem Schulalltag, denn so fühlt es sich ja unter anderem auch schon mal vor einer Klassenarbeit an. Was können denn unsere Schülerinnen und Schüler von den paralympischen Sportlerinnen und Sportlern lernen? Hättest du etwas aus der Praxis, aus dem Alltag, was du mitgeben kannst?
Ich hoffe, ja.
Vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass deren Körper wirklich auch Grenzen hat und sie trotzdem Unglaubliches leisten.
Genau, also Disziplin ist eigentlich ein großer Faktor, der wichtig ist, aber geht nicht, gibt's nicht. Ein Zitat von einem ganz bekannten Parasportler von Gerd Schönfelder, und das ist tatsächlich so, also geht nicht, gibt's nicht. Das heißt, es gibt immer Wege und Mittel, um Ziele zu erreichen, und ich glaube, das gilt auch für die Schüler. Wenn man vielleicht in Mathe nicht so gut ist, geht es vielleicht schon, wenn man motiviert ist und fleißig lernt und nicht verzweifelt, sondern sich selber motiviert. Und auch tatsächlich für mich ist auch oder war auch im Schulalltag eine Note als Art Motivation und nicht als Strafe, sondern ich wollte dann eine gute Note erreichen. Und es ist auch schön, wenn man dann beurteilt wird über seine Leistung. Das ist im Skifahren dann auch so oder im Sport allgemein so. Und sich selber motivieren, Disziplin zeigen und auch in den Fächern, wo man vielleicht nicht sich nicht so selber als gut empfindet, muss man einfach ein bisschen mehr lernen, und dann ja, geht es schon auch. Also Training ist wichtig, viel Training ist wichtig, gutes Training ist wichtig, und das kann man, glaube ich, auch aufs Lernen projizieren. Also klar, wenn ich gut werden will, ich bleibe beim Beispiel Mathe, und je mehr ich Mathe lerne und je besser ich Mathe lerne, desto höher ist die Chance, dass ich eine gute Arbeit schreibe.
Gab es bei dir einen Moment bei den Paralympischen Spielen, der dich bis heute begleitet?
Die Spiele sind ja noch erst. Aber ich merke schon, die Spiele haben einfach einen ganz anderen Stellenwert wie jetzt ein Weltcup. Sondern das ist schon extrem. Ich war jetzt in Frankfurt bei dem Vorbereitungsseminar, da sind alle Therapeuten, alle Ärzte, die bei Olympia und bei den Paralympischen Spielen dabei sind. Und es ist schon Wahnsinn, was auch im Fernsehen passiert, in der Presse passiert, und jetzt bin ich hier bei euch. Ich habe letzte Woche einen Podcast gehabt beim Bundesverband der Osteopathie. Also schon einfach, man spürt schon Olympia, mehr geht im Sport einfach nicht. Und für mich auch als Physiotherapeut, Osteopath, gibt es ja nicht mehr wie die Olympischen Spiele zu begleiten. Und die Paralympischen Spiele sind bei uns ja auch nochmal sehr gut anerkannt, weil man auch im Kopf als Therapeut sehr flexibel sein muss.
Hast du denn da irgendwie einen bestimmten Athlet oder eine Athletin, die du gerade irgendwie ja begleitest, wo man vielleicht auch die eine oder andere Werbung machen könnte, über Social-Media-Kanäle, die zu verfolgen und vielleicht dich auch zu sehen in Aktion?
Ich glaube, über Social Media sieht man mich nicht in Aktion, aber es hat sich alle eingeladen, die Paralympische Nationalmannschaft auf Insta und was gar nicht, wo sie überall sind. Namen sind ja bekannt. Annalena Förster ist die bekannteste viermalige Olympiasiegerin, die mit Sicherheit zu den Favoritinnen gehört in Cortina dann. Aber es gibt einfach noch viele andere Athleten, die da dabei sind. Und schaut euch einfach um und folgt ihnen und drückt allen die Daumen.
Das machen wir. Ja, lieber Jochen, vielen Dank für deine Einblicke hinter die Kulissen. Wir wollen jetzt noch ein kleines Fragenspiel mit dir spielen. Das nennt sich Start, Sturz, Weitermachen. Ich nenne Situation und du sagst nur aufgeben oder weitermachen und erklärst kurz dazu, warum. Du gibst alles, aber andere sind trotzdem besser. Aufgeben oder weitermachen?
Weitermachen. Weil das kann ja nur motivierend sein, um wieder besser zu sein als die anderen. Oder wenn man mit seiner Leistung zufrieden ist, dann kann man auch und muss man auch akzeptieren, dass es schnellere gibt. Mhm.
Niemand merkt, wie sehr du dich anstrengst. Aufgeben oder weitermachen?
Weitermachen und das Gespräch suchen. Mhm.
Dein Körper setzt dir Grenzen. Aufgeben oder weitermachen?
Immer weitermachen. Versuchen, Grenzen zu überwinden.
Du hast Angst, wieder zu scheitern.
Aufgeben ist keine Option, sondern auch da weitermachen und die Angst vielleicht benennen, sich Hilfe holen, wenn es die Angst zu groß wird, aber natürlich weitermachen.
Mhm. Weitermachen würde dich kaputt machen. Aufgeben oder weitermachen?
Aufgeben klingt für mich zu negativ, aber dann tatsächlich eine Pause machen und sich Hilfe holen.
Ich hätte mir jetzt noch eine Frage gestellt, die ich, du hast jetzt erzählt, da gibt es jetzt zum Beispiel Menschen, die haben jetzt zum Beispiel Monoski und dann Menschen, die sind zum Beispiel blind. Werden die zusammen bewertet?
Nein, es gibt verschiedene Kategorien. Genau, es gibt stehend und sitzend. Also die sitzen und die auch im Bereich sitzen haben die andere Zeitvorteile. Also je nach Querschnitt zum Beispiel. Und auch bei den Blinden gibt es verschiedene Kategorien. Wenn jemand natürlich komplett blind ist, darf er mehr Zeit brauchen sozusagen, um den Hang runterzufahren. Und es gibt also diese Klassifizierung, die tatsächlich nicht einfach ist, weil ja, wie macht man das gerecht? Und es ist schwierig, gerecht zu werden. Die Einbeiner haben bei den Stehenden einfach aktuell mit der aktuellen Regelung deutliche Nachteile. Die können eigentlich gar nicht gewinnen.
Ja.
Und der Griso Glötzner, ein super Athlet bei uns, der aktuell mit Thomas Krocher der weltbeste Einfahrer ist, der Einbeiner, der kann fast keinen Weltcup gewinnen aufgrund der Klassifizierung. Aber man muss ja irgendwie natürlich Regeln setzen.
Und gibt es dann auch bei euch dann so Spezialisierung? Also dass du jetzt zum Beispiel sagst, du begleitest jetzt zum Beispiel eher Athletinnen und Athleten, die Mono fahren, oder bist du jemand, der dann eher die Paar-Skier begleitet?
Nee, wir begleiten tatsächlich alle.
Okay.
Ja, Jochen, wir haben auch viele Schülerinnen und Schüler, die selbst Leistungssportler sind. Sie trainieren mehrmals die Woche, gehen auf Wettkämpfe, aber sollen gleichzeitig auch in der Schule funktionieren und wollen es auch. Aber ich habe jetzt schon viele Schülerinnen und Schüler kennengelernt, die da an ihre Grenzen kommen. Und einige habe ich auch kennengelernt, die dann tatsächlich den Sport aufgeben, weil sie Schule und Sport oder den Leistungssport nicht mehr zusammen hinbekommen. Kennst du noch irgendwelche Lösungen für Schülerinnen und Schüler, die vielleicht genau an diesem Punkt stehen oder mit dem Gedanken kämpfen, dass es beides vielleicht zu schwer ist?
Ja, das ist nicht ein Riesenproblem natürlich, weil der Schulalltag ja schon ausreicht und wenn man noch so intensiv Sport macht, wird es dann oftmals zu viel. Und es ist immer schade, wenn man hört, dass ein junger Sportler, eine junge Sportlerin aufhören muss aufgrund der Tatsache, dass es einfach zeitlich nicht mehr passt. Ja, es gibt natürlich bestimmte Sportschulen, Elite-Schulen des Sports, wo da die Betreuung etwas besser ist. Oftmals werden die Schüler auch dann befreit von der jeweiligen Schule. Die müssen natürlich den Unterrichtsstoff nachholen. Ich erlebe das tatsächlich oft oder habe das schon erlebt, dass diese Schüler sehr motiviert sind. Also nicht nur was den Sport angeht, sondern auch die schulische Leistung trotz Unterrichtsausfall nicht unbedingt leidet. Aber natürlich, wenn jemand, wie du jetzt erzählst, an der Grenze oder an die Grenze kommt und sagt, es geht so nicht mehr, dann muss vielleicht auch mit der Schulleitung über Lösungen gesprochen werden. Inwiefern da Flexibilität besteht, weiß ich tatsächlich nicht.
Mhm. Aber oder es wäre auch mit Fachlehrern an sich, ne? Dass man
ja, das vielleicht mit Sportlehrern vielleicht, dass man da nochmal ins Gespräch geht und Lösungen findet. Immer schade, wenn jemand so motiviert ist und gut in seinem Sport ist und aufgeben muss. Allgemein bin ich ein großer Fan von Bewegung und freue mich über jeden jungen Mensch, der sich bewegt und fleißig am Sportunterricht teilnimmt.
Also sucht das Gespräch mit Lehrerinnen und Lehrern. Bleibt nicht alleine mit diesen Gedanken, sondern manchmal kann man wirklich viel erreichen, wenn man seine Gedanken und seine Sorgen ausspricht und Hilfe sucht.
Unbedingt, ja.
Ja, diese Folge zeigt uns etwas Wichtiges, dass Stärke nicht daran liegt, keine Grenzen zu haben, sondern darin, trotz ihnen weiterzugehen. Vielleicht ist das die größte Parallele zwischen Schule und Spitzensport. Niemand startet gleich, aber jeder darf seinen Weg gehen. Lieber Jochen, vielen herzlichen Dank für das offene Gespräch. Vielen Dank, Herr Rönnau, dass du dabei warst und in den Austausch gegangen bist, deine Erfahrungen und deine Fragen mitgebracht hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank. War sehr spannend für mich.
Ja, danke für die Einblicke hinter die Kulissen und vor allem auch hinter dich als Menschen.
Sehr, sehr gerne.
Und euch da draußen, wenn ihr heute etwas mitnehmt, dann vielleicht diesen Gedanken, ihr müsst nicht schneller sein als andere, nur mutig genug weiterzulaufen. Und das war's auch schon wieder mit dem Zwischenruf. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Hört auch nächste Woche wieder rein. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald.